Was war dein erstes Handy?
Ein Nokia 3210.
Okay. Natürlich, was sonst? Welche App ist bei dir am häufigsten in Gebrauch?
Der Browser von Google.
Und welche technologische Superkraft wünschest du dir?
Ich wünsche mir ein Tool, was die ganzen AI-Tools miteinander verbindet. Dann muss ich mir das nämlich nicht jede Woche selber alles beibringen und ausprobieren, wie das alles geht.
Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder Denkerin?
Ich glaube, in den letzten beiden Wochen war es Philipp Klöckner mit seinem hervorragenden KI-Vortrag auf der OMR.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Da denke ich an Durchfall, weil es in der Regel totaler Quatsch ist.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und wer bei Digitalisierung an Durchfall denkt, das ist Alexander Graf, der, wenn ich mich nicht verguckt habe, im Jahr 2021 schon mal bei uns war, lange, lange her. Uns kommt es noch gar nicht so lange vor. Hallo Alex, schön, dass du wieder bei uns bist.
Moin, hallo und danke für die schnellen 5 Fragen.
Immer gerne. In deiner LinkedIn-Unterzeile steht immer noch Innovate or Die. Also das ist weiterhin dein Motto. Du machst Kassenzone, dein Podcast. Du bist Co-Founder bei eTribes und Spryker Systems. Und mit dir kann man vor allem immer gut über E-Commerce sprechen. Wo kaufst du denn eigentlich so ein? Gehst du noch mal in den Laden? Wann warst du das letzte Mal in einem Kaufhof?
Ich versuche es zu vermeiden. Wenn wir aber im Urlaub sind, wir waren vor kurzem in Barcelona, dann schaue ich mir auch mal ein Ladengeschäft von innen an. Demnächst mache ich da sogar eine Retail-Tour im Rahmen einer Veranstaltung bei uns. Dann kann ich den Seifenladenbesitzer in Barcelona fragen, ob er seine Kunden auch per WhatsApp erreicht. Aber sonst vermeide ich das. Da kaufe ich alles online.
Okay, versuchst du. Okay. Ja, für den Kundensicht ist das, wir reden ja gleich drüber. Aber weil du das gerade ansprachst, KI-Tour ist alles zusammenfassend. Machst du viel mit KI?
Ja, ich mache sehr viel mit KI. Versuche das auch immer wieder aktiv und neu auszuprobieren. Ich bin auch sehr schnell begeisterungsfähig, was jetzt quasi neue Ergebnisse angeht. Ich habe dieses Übersetzungstool gefunden, HiGen, mal vor einem Jahr und lasse mir meine eigenen Videos dann immer auf Italienisch übersetzen oder auf Spanisch oder in den arabischen Sprachraum. Geht mittlerweile mit 80 Sprachen, aber ich bin auch immer noch angetan von lustigen Bildern von Midjourney oder interessanten Ergebnissen von ChatGPT und insbesondere so für Podcaster wie uns sind diese ganzen Tools extrem wertvoll für die Postproduktion.
Jetzt muss ich nochmal darauf kommen, dass du gerade gesagt hast, du shoppst nur online. Es gibt eine Studie, die ist glaube ich aus dem Januar und da wurde so ein bisschen auch auf Europa geschaut und das online und stationäre Kaufverhalten. Und in Deutschland setzen demnach nur 12% der Befragten ausschließlich auf Online-Shopping. Dann gehörst du ja dazu, heißt das, du kaufst auch dein Shampoo online und alles, ja? Also vom Shampoo bis zum Toilettenpapier.
Das würde ich gerne. Ich wohne aber hier auf einem Dorf und hier gibt es weder Gorillas noch Picknick. Ich hoffe, dass die hier bald den Rollout machen. Aber für den ganzen klassischen Lebensmitteleinzelhandel, der wahrscheinlich die 88% betrifft, die noch offline kaufen, das geht hier leider nicht. Und das wird natürlich in vielen ländlichen Räumen auch auf Sicht erstmal nicht gehen.
Dann verfolgst du aber sicher auch die ganzen Berichte, die es jüngst gab. Im Handelsblatt gab es einen E-Commerce-Bericht, da ging es ein bisschen um, ich glaube, der kam aus USA kommend, dieser Trend hin wieder mehr zu Ladenshops, ne, dass die E-Commerce-Anbieter irgendwie nur Verluste machen nach dem Motto, es lohnt sich nicht mehr und die wieder mehr jetzt doch in die Realität gehen, also ins normale, analoge Leben. Kannst du das nachvollziehen, diesen Bericht zum einen? Oder auch, dass es stimmt, dass am Ende du dich zwar freust drüber, aber die E-Commerce-Anbieter da Probleme mit haben?
Nee, nachvollziehen kann ich das nicht, weil es auch nicht der Wahrheit entspricht. Das sind auch nicht die Daten, die tatsächlich da rauszulesen sind. Da gibt es verschiedene Beispiele, die immer wieder vorgebracht werden von Online-Händlern, die in die Offline-Welt gehen. Mhm. Das populärste in den letzten Jahren war natürlich Amazon mit der Whole Foods-Akquisition. Whole Foods als stationäres Konzept ist das schlecht laufendste Vertical in der kompletten Amazon-Welt, schrumpft und es macht teilweise Verluste. Die stationären Konzepte, die man von einigen Pure-Playern hin und wieder mal sieht, wie zum Beispiel jetzt gerade von Shein mit den Pop-Up-Stores, sind eher Marketing-Konzepte, die laufen einige Tage und werden dann wieder zugemacht. Dass es Modelle gibt, die auf stationäre Flächen gehen, um Handel zu betreiben, also Ware vor Ort zu lagern und für den entsprechenden Aufpreis an den Kunden weiterzugeben, findet gar nicht statt. Und die Modelle, insbesondere in der ersten E-Commerce-Welle, die probiert haben, stockende E-Commerce-Modelle in so eine Omni-Channel-Welt reinzudrängen, also Filialen zu eröffnen zusätzlich zum Online-Shop, die sind eigentlich wieder zurück abgewickelt worden. Also die Popularität ist eigentlich aus diesem Markt raus. Aber es stimmt, es gibt einige Online-Geschäftsmodelle, die verdienen nicht viel Geld. Das liegt dann aber an dem Geschäftsmodell oder an dem erstarkten Wettbewerb und nicht so unbedingt an der fehlenden Ladenfläche.
Aber jetzt diskutieren wir immer, auch wenn alle paar Jahre wieder eine Galeria-Pleite kommt, immer über die Zukunft auch der Innenstädte. Etc. Gibt es denn für dich Branchen, wo du sagst, okay, da braucht es auf jeden Fall auch noch das stationäre Äquivalent zum Online-Shop, oder ist potenziell vom Möbelhandel bis, keine Ahnung, langfristig zur Drogerie alles rein online möglich, und wie sehen dann die Innenstädte aus?
Also grundsätzlich braucht man dieses Äquivalent in der Regel nicht. Die meisten Handelsmodelle sind ja darauf angewiesen, dass der Wareneinkauf deutlicher günstiger ist als der Verkauf der Ware an den Endkunden. Was wir natürlich gerade durch die Bank sehen, insbesondere jetzt mit den neuen Plattformen, die aus China kommen, ist, dass der Produktwert immer weiter fällt. Es wird also immer schwieriger, über ein Handelsmodell eine Marge darauf zu kleben. Also der Rabatt ist schon eingepreist, ganz am Anfang, dass das Produkt neu gelistet wird. Das gilt nicht nur für den Fernseher, das gilt auch für die ganz klassische Hose, für den Blumentopf, fürs Mikrofon, in das wir hier gerade rein sprechen. Das heißt, Modelle, die über diese Handelsmarge leben, online wie offline, die stehen vor erheblichen Problemen, weil sie in so einem globalen Wettbewerb mit Überkapazitäten in der Regel aus China einfach nicht mithalten können und dem Kunden noch nicht erklären können, warum jetzt der Blumentopf oder der Sitzsack oder irgendein anderes Produkt in ihrem Laden doppelt so teuer ist, wie gerade das alternative Angebot in einem Online-Store. Trotzdem kann es natürlich Sinn machen, Ware offline abholbar zu machen. Das gilt zum Beispiel für Baumarktprodukte. Mhm. Es kann Sinn machen, Ware vorzuhalten, die man nicht gut planen kann. Das sind Lebensmittel in der Regel. Wahrscheinlich wird es aber günstiger sein, in 10 Jahren Lebensmittel online zu kaufen als offline, weil die Verteilinfrastruktur einfach so gut funktioniert und es teurer ist, die Lebensmittel erstmal in einen Laden zu fahren, dort auszupacken, dort zu beleuchten, auszustellen und dann wieder vom Kunden einpacken zu lassen. Das ist halt ein ineffizienter Prozessschritt. Die Ware muss dann öfter angefasst werden und es wird immer teurer, diese Prozessschritte in Europa zu finanzieren. Jedes Pick und Pack kostet Geld. 1 Euro, 2 Euro, 20 Euro, wenn ich vielleicht einen Gabelstapler bewegen muss. Und je effektiver ich von der Produktion an den Endkunden komme, je weniger Pick und Pack Schritte dazwischen sind, desto besser und günstiger wird es sein. Und da sind natürlich alle Handelsmodelle online und offline betroffen, insbesondere die Offline-Modelle, weil bis ich so ein Produkt in der Innenstadt habe, bis der Schuh da mal im Schaufenster steht und schön drapiert wurde, haben sehr, sehr viele Hände dieses Produkt angefasst. Und das wird natürlich in der digitalen Welt, in der wir jetzt ja sind, und in der Welt, in der es zunehmend weniger Arbeitskräfte gibt, vor allem in Europa, das wird gar nicht finanzierbar sein. Also ich gehe gerne in die Innenstadt im Urlaub, wenn es schöne Innenstädte sind, aber das wird nicht mehr durch Handelsflächen finanziert werden.
Auch nicht, wenn man überlegt, dass immer mehr Automatisierung um sich greift, ja, von automatischen Shops, sag ich mal. Es gibt ja diese Automaten-Shops, auch die jetzt auch in Hessen endlich am Wochenende offen haben dürfen, bis hin zu automatisierten Kassensystemen, die ja jetzt getestet werden, im großen Stil, auch bei Rewe zum Beispiel. Also, dass das nicht helfen kann, also mehr Personal einzusparen, das man sowieso nicht hat, um das effizienter zu machen?
Klar, ein automatisiertes Kassensystem spart möglicherweise. Zurzeit sind die Systeme aber jetzt noch nicht so ausgereift, dass das wirklich erhebliche Kosten spart. Man braucht ja oft so Mitarbeiter, sieht man zum Beispiel bei IKEA, bei diesen Viererkassen, wo es einen Checkout gibt, dass da noch jemand aufpassen muss und viel mehr Ware als durch die Einzelkasse passt auch nicht durch. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Ich muss ja die Ware trotzdem irgendwie ausstellen, ich muss das Gebäude bauen, ich muss das alles warten. Das ist alles sehr ineffizient in der Quadratmeterproduktivität. Ja, das Regal, es kann maximal 2 Meter hoch sein. In dem klassischen Warenlager kann ich halt 20, 25 Meter hoch stapeln, kann ich viel besser die Fläche verwenden. Es muss nicht geheizt werden in der Regel oder es muss auch nicht gekühlt werden. Also das sind schon, also diese Selbstabholboxen im Bereich Lebensmittel-Einzelhandel, das glaube ich hat schon einen Markt. Das ist aber trotzdem extrem aufwendig. Auch dort muss man sich ja vorstellen, allein dieses Einsortieren in so eine Box, ja, irgendwie Milch, Butter, Standardprodukte. Also muss ich nur vorstellen, es muss aus dem Zentrallager geholt werden, da muss ein Packer dahin, da muss quasi, müssen diese 5 Milch, die jetzt in die nächste Box kommen, muss da jemand auspacken, die müssen da in diesen Automaten irgendwie reinkommen, eingescannt werden. Das ist schon eine sehr, sehr teure Infrastruktur, die wahrscheinlich nicht mithalten kann mit diesem klassischen Drop-off direkt bei mir am Briefkasten oder in der Paketbox. Und so schaue ich da drauf. Also ich schaue da gar nicht so emotional drauf. Also wie geht's irgendwie der Innenstadt oder brauchen wir jetzt diesen Laden? Sondern ich schaue drauf, so was kann sich denn diese Lieferkette eigentlich leisten und was wollen sich die Konsumenten dieser Lieferkette leisten? Und der Trend geht ja ganz klar dahin, dass der Preis gewinnt, fast immer. Mhm. Und wenn es so ist, auch nach vorne so ist, und wir davon ausgehen, dass die Leute sich jetzt nicht anders entscheiden in 2 Jahren und bereit sind, irgendwie 20% mehr zu zahlen für die noch nachhaltigere Lieferung, dann werden die Supply Chain Modelle ein Problem bekommen, die halt sehr teuer sind, die sehr manuell sind. Und wie gesagt, jedes Mal Ware anfassen ist schlecht. Das ist jetzt sehr, sehr zugespitzt gesagt. Das gilt jetzt wahrscheinlich nicht für den Seifenladen in Barcelona, den ich da besuche. Aber grundsätzlich ist das halt für jedes Verbrauchsprodukt erstmal gültig, diese Aussage.
Wenn der Preis am Ende gewinnt, dann kommt man ja sehr schnell auch zu den chinesischen Anbietern, die hier sich breit machen. Temu ist da eins der großen Beispiele. Und du sagst, da kommt im Juni bald ein neuer Player. TikTok-Shop.
Ja.
Was da denn los?
Die neuen Player, die wir jetzt schon haben, die haben ja diese Supply Chain umgedreht. Also Shein und Temu sind ja bekannt geworden, dass sie tatsächlich von der Fabrik an den Endkunden liefern. Und das scheint ein überlegenes Geschäftsmodell zu sein, was möglicherweise sogar CO2-effizienter ist als viele andere Modelle. Obwohl
ja auch viel Schrott bestellt wird und dann musst du es dreimal kaufen.
Den Schrott konnte ich aber...
Sagen, alles Schrott.
Konnte man auch vorher kaufen. Und die Kundenerfahrung, die man auch online nachlesen kann, ist, die unterstützt dieses Schrott-Theorem leider nicht so. Ich fände es auch gut, aber es ist leider nicht so. Es kommen auch die guten Waren in der Regel aus Südchina. Und in China selber gab es in den letzten 5 Jahren massive Veränderungen in der Handelslandschaft. Wir hatten ja fast eine Dekade lang eine Dominanz von der Alibaba-Gruppe, also Tmall und Taobao und JD.com. Mhm. Und in den letzten 5 Jahren ist da Pinduoduo, das ist die Temu-Mutter, und Douyin, das ist das TikTok-Äquivalent in China, gehört zu ByteDance, sind extrem groß geworden. Also wir reden davon deutlich zweistelligen Marktanteilen. Wenn man den Zahlen glauben kann, zu Douyin reden wir über fast 300 Milliarden Umsatz, die im letzten Jahr gemacht haben. Und da geht es tatsächlich darum, dass man in der TikTok-App so bei jedem 10., 20. Video ein Produkt sieht und das auch in der App kaufen kann. Also ich werde gar nicht mehr in einen Shop geleitet, sondern kann in der App von dem Influencer oder aus dem Video das Produkt kaufen, Checkout machen, bekommen den Warenkorb dann in der TikTok-App angezeigt und kann es dann zu mir nach Hause holen. Und dieses Angebotssystem soll jetzt auch nach Europa kommen. Und ich rechne damit, dass wir im Juni in Deutschland da die ersten Angebote drin sehen. Und da geht es gar nicht um Ware aus China, wie das jetzt bei Shein und Temu der Fall ist, sondern es geht um Ware, die hier schon lagert, also die hier schon zum Beispiel bei Amazon verkauft wird oder in D2C-Online-Shops verkauft wird. Denen wird jetzt das Angebot gemacht, hey, kommt zu TikTok-Shop, verkauft über unseren Shop. Die Werbekosteneffizienz ist deutlich besser. Wir übernehmen für euch das Payment zu vielleicht besseren Gebühren, als das bei Amazon der Fall ist, sodass jeder Online-Manager, der verschiedene Kanäle handeln muss, sagt, okay, das probiere ich mal aus. Und das wird auch zu uns kommen. Das ist im letzten Jahr in den USA gestartet, auch schon recht erfolgreich, Milliarden Umsätze bereits erzielt. Und ich rechne fest damit, dass wir auch in Europa relativ zügig die Milliardenmarke von TikTok-Shop sehen werden.
Also direkter Angriff von TikTok auf Amazon. In USA, sagen wir mal so, könnte man dann auch nicht meinen, Mensch, da war dieses mögliche Verbot von TikTok in den USA, hatte noch vielleicht noch ganz andere Hintergründe als nur ein Streit zwischen China und USA.
Ja, also klar, der Streit zwischen China und USA mit der Angst, dass da irgendwie eine Wahlbeeinflussung stattfinden kann über die TikTok-App, der ist natürlich nicht ganz unberechtigt. Und da ist dann TikTok-Shop quasi so
Beiwerk. Ja,
Beiwerk. ich versuche diese Diskussion auf regulatorischer Ebene auch mit Temu und Shein intensiv zu beobachten. Das ist tatsächlich nicht ganz trivial, das überhaupt in irgendeiner Form zu verbieten und da irgendeinen Angriffspunkt zu finden für Regulatoren. Deswegen glaube ich nicht, dass das da der Hintergrund war. Und ich rechne fest damit, dass das sich in Deutschland und in Europa sehr schnell etablieren wird.
Also heißt, dass man auch als Anbieter bestimmter Marken gar nicht drum herum kommt, deiner Meinung nach, auch auf TikTok dann zu gehen, um zu verkaufen?
Genau, weil viele dieser Marken heute natürlich schon Werbung schalten bei TikTok. Hm. Und wenn sie dann sehen, okay, ich könnte mit dem gleichen Betrag doppelt so viel verkaufen, wenn ich anstatt den Kunden in meinen Shop zu holen oder in den Amazon Store zu locken, direkt auf TikTok verkaufe, dann müssen die sagen, okay, ich verkaufe auch dort. Und vor kurzem gab es ein Interview mit dem Puma-Chef, meine ich, der wurde auch gefragt, kannst du dir denn vorstellen, auf Temu zu verkaufen. Und da würden wir jetzt ja ganz intuitiv sagen, auf keinen Fall, Ramsch-Produkte, wie könnten da denn meine Schuhe daneben stehen? Und der meinte, das kann er gar nicht so beantworten. Wenn der Markt sich dahin bewegt, wenn die Kunden dort sind, wenn vielleicht auch Wettbewerb dort ist, dann muss er dort auch anbieten. Hat er vielleicht gar keine Wahl. Das ist so das klassische Gefangenendilemma aus der Spieltheorie. Und so wird das auch mit TikTok sein. Bei Amazon gab es die gleiche Diskussion. Vor circa 12, 13 Jahren haben sich viele Marken noch geweigert und gesagt, in diesem Umfeld wollen wir auf keinen Fall gelistet sein, und heute fällt es uns ja noch schwer, sich an diese Diskussion zu erinnern. Und wir erwarten eigentlich, dass die meisten Produkte dort kaufbar sind. Nur sehr starke Marken können sich dem entziehen, und auch nur Marken, die ihre eigene Distribution kontrollieren, also die nicht über Dritthändler gehandelt werden, weil die können jederzeit auf Amazon verkaufen, das kann man denen gar nicht verbieten. Also ja, es wird da noch die Handelslandschaft ordentlich durcheinander gemischt.
Das versuche ich noch. Also ich bin ja Laie, Einzelhandelsleihe, außer dass ich einkaufen gehe. Ich übersetze mal, beim Rewe und beim Aldi und so weiter gibt es Regale, die sind belegt, und da ist schwer reinzukommen. Das kennen wir ja alles. Höhle der Löwen wird das immer diskutiert, wie das funktioniert da. Ne? Das wissen wir alle. Dann gibt es Amazon, das ist eine Plattform. Da, klar, wird mir auch was entgegengeworfen. Ich kann aber suchen und finde 15 angebotene Produkte. Da habe ich es wie ein Warenhaus, ich gehe da durch und nehme mir das, was mir... Jetzt haben wir aber TikTok. TikTok ist eine Videoplattform, also da werden Videos gezeigt, in einer Art Timeline. Da ist ja das Angebot an Platz, an Werbeplatz, also um seine Produkte zu verkaufen, noch geringer als bei allen anderen. Wie soll denn da auf so einer engen Timeline in Größenordnung tausende Hersteller ihre Produkte verkaufen können? Also das verstehe ich nicht ganz. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert wie in Amazon, sondern das läuft ja dann quasi über die Timeline, wird mir regelmäßig
um. Da kaufst du nur das, was du noch nicht wusstest, was du haben willst.
Genau, so sehe ich das dann aber.
Genau, es funktioniert wie die Einkaufszone tatsächlich. So funktionieren ja auch Temu und Shein, die erzeugen einen Feed, der so attraktiv ist und so viele kleine Features bereithält, dass ich dort freiwillig 10, 20 Minuten am Tag verbringe und dann mal Produkte sehe, von denen ich vorher nicht wusste, keine Ahnung, ein silikonbasierter Kabelhalter, der sich der Schreibtischfarbe anpasst, was auch immer. Oh, das ist ja interessant, da klicke ich mal drauf, 2 Euro bestelle ich mir mal.
Brauche ich nicht.
So, also diese Bedarfsweckung, die funktioniert tatsächlich in dieser Short-Video-Welt. So haben ja auch die Plattformen in China, die alten Plattformen, also Alibaba und JD, überrannt. Also das kam erst mit diesen Short-Videos, dieses innerhalb von 10 Sekunden in der Lage sein, etwas zu verkaufen. Diese 10 Sekunden ist ja im Grunde genommen eine kondensierte Form von einer einstündigen QVC-Sendung. Ja, in den 10 Sekunden sind sozusagen 2 Sekunden der Hook, ich muss interessant sein, 5 Sekunden der Content, ich zeige irgendwie das Produkt, und nochmal 3 Sekunden die Call to Action, hier kannst du es kaufen. Ja, also dafür, wofür die Teleshopping-Sendung eine Stunde gebraucht hat. Das verfängt offensichtlich. Die Leute sind bereit, viel Zeit in diese App zu verbringen. Das ist ja heute auch schon der Fall. Entweder hängen die Leute vor YouTube Shorts oder in der TikTok-App. Und die App weiß ja relativ genau, was sind meine Geschmäcker. Und wenn ich mir die ganze Zeit Angel- und Golf-Videos anschaue, dann finde ich vielleicht auch ein Angel- und Golf-Produkt und sehe vielleicht am Anfang des Videos gar nicht, dass das um das Produkt geht. Aber ich finde das Video dann so gut, dass ich sage, hey, diesen Widerhaken, ich weiß, ich bin kein Angler, keine Ahnung, aber diesen Haken irgendwie will ich haben.
Wir machen hier gerade einen Augenfight, weil jeder von uns gerade
Ich wollte jetzt aber einhaken, weil meine Frage zielte auf etwas ab. Es war ja ein bisschen die Überschrift, so ein bisschen Panik, oh, jetzt kommt TikTok-Shop, jetzt festhalten, der Einzelhandel stirbt. Aber meine Frage zielt ja darauf ab, die Unmengen an Milliarden an Umsätzen im Einzelhandel, den tagtäglichen Bedarf oder auch den wöchentlichen Bedarf oder auch den Fernseher, das kann doch nie und nimmer in so einem Portal stattfinden. Das ist doch, deswegen sagte ich, spielt sich auf den Platz ab, denn den haben die ja gar nicht.
Ja, also man muss, glaube ich, trennen zwischen dieser bedarfsdeckenden Einkaufsstrecke, bei der ich weiß, ich brauche jetzt einen neuen Fernseher und dann gehe ich jetzt zu Amazon und suche mal diesen Fernseher zum Beispiel, oder zu Otto oder zu Kaufland, und diesem Bedarfsweckenden. Und dieses Bedarfsweckende, das, auch wenn es nur irgendwie 10 Euro am Tag sind, wenn man das über viele Millionen Kunden summiert, sind es halt viele Milliarden. Und das sind ja Unternehmen, die kommen ja aus dem Gaming. Und Gaming ist ja teilweise noch größer als der klassische Konsum von Nahrungsmitteln. Also ich gebe mehr Geld irgendwie für ein Avatar in Valorant aus, als für die Pizza, die ich pro Monat konsumiere. Und genauso funktioniert auch dieser Bedarf, dieses Bedarfsweckende in einer App wie TikTok. Genauso wie im Online-Gaming. Das kauft man einfach so nebenbei. Man musste das vorher nicht. Und dann spare ich mir sicherlich dann vielleicht das Essen im Restaurant abends oder irgendwie das Eis, weil ich diese 5 Euro ja nicht zweimal ausgeben kann. Aber man darf das nicht verwechseln mit dem Fernseh- oder TV-Kauf. Und klar wären auch diese Unternehmen besser. Temu ist ja ein ähnliches Prinzip. Das versucht ja auch, diesen Bedarf zu wecken. Aber wenn die Kunden dann einmal da sind, auch die Suche nutzen, dann kaufen sich dort auch ihre Apple-Kopfhörer oder den Samsung-Fernseher. In China ist Pinduoduo, also die Temu-Mutter, einer der größten Apple-Reseller. Also dort wird auch bedarfsdeckend gekauft. Die Frage ist, die sich diese Plattformen stellen, wie kann ich maximal viel Aufmerksamkeit, also Zeit, in meine Plattform holen? Und diese Zeit wird dann vermarktet. Also diese Zeit, die muss ich dann in Samsung kaufen. Mhm. Oder der Hersteller von der Heizdecke. Oder der Hersteller von irgendeinem Mikrofon. Das ist ja ein permanentes Auktionsprinzip. Denen geht es ja gar nicht um Handel. Denen geht es nur um Werbegelder, also Zeit vermarkten. Und das funktioniert natürlich in dieser Videowelt, in dieser Entertainment-Welt viel besser als in der Amazon- und Kaufland-App, die ich nie aufmachen würde, um mich inspirieren zu lassen. Ja, ich mache ja auch nicht die Zalando-App auf, nur weil es da ein schönes Foto auf der Startseite gibt. Die inspiriert mich ja nicht. Das ist ja in der Regel ein bedarfsdeckender Kauf. Die Inspiration kommt vielleicht in der Kategorie, ich suche eine neue Badehose, mal schauen, was es da irgendwie meiner Größe und meinen Farben gibt. Aber mehr Inspiration findet ja auch in einem Fashion-Online-Store in Deutschland gar nicht statt.
Jetzt analysierst du das sehr schön und dann natürlich auch, wie du schon gesagt hast, sehr nüchtern. Guckst du erstmal drauf, was funktioniert nicht. Aber nichtsdestotrotz muss man dann ja auch mal fragen, wann wird das zu groß und viel? Es gab ja auch TikTok Lite oder so hieß es, ne? Glaube ich, Lite, ne? Was ja erstmal auch wieder zurückgerudert wurde in der EU, weil man da ja irgendwie Amazon-Gutscheine, wenn man schön lange unterwegs ist, hätte bekommen können. Also auch der Faktor Zeit wieder. In den USA heißt es auch häufig, die jungen Leute sind eh schon länger auf TikTok zeitmäßig unterwegs, als sie bei Netflix irgendwie eine Serie bingen. Also sprich auch, was die großen Streamer betrifft, ist TikTok auch da am Graben. Dann kommt es jetzt Richtung Amazon. Klar, es geht um die Aufmerksamkeit, um den Zeitfaktor, wie du gesagt hast. Ist aber natürlich letztlich auch eine Gefahr, weil es ist am Ende immer noch TikTok. Wir haben auch bei den Amerikanern geschrien, bei den Chinesen schreien wir im Zweifel noch mal mehr. Und es ist halt eine Plattform, die ja anscheinend noch mal deutlich mächtiger wird. Wenn man jetzt noch mal auf diese regulatorische Seite schaut, glaubst du, man muss das was machen oder ist das einfach, der Markt regelt das schon oder müssen wir da dann irgendwann aus deiner Sicht eine Grenze ziehen, weil wir uns Sorgen machen müssen? Fragezeichen.
Die Frage ist ja, wo zieht man die Grenze? Also der Markt regelt das im Sinne der Plattform. Mhm. Plattformökonomie bedeutet, dass sozusagen die Plattformen immer größer werden, die Plattformen auch am Ende gewinnen. Die haben so eine Monopoleigenschaft. Ja, sozusagen Skaleneffekte setzen sich dann durch und werden immer erfolgreicher. Deswegen muss man schon irgendwann regulierend eingreifen. Das gelingt aber in unserem Regulationssystem nicht so gut. Ich hatte auch vor kurzem mit einem Podcast mit einem Europapolitiker und hat ihn auch gefragt. Und er meinte, naja, eigentlich ist das nicht das Ziel der Regulatorik, da die Kunden zu bevormunden und zu sagen, was darfst du kaufen, was darfst du nicht kaufen. Natürlich sollten keine Produkte in Umlauf kommen, die gefährdend sind. Ja, die selbstbrennende Heizdecke zum Beispiel. Wenn die Nachbarwohnung abbrennt, dann ist das, glaube ich, nicht so gewollt. Aber will ich dir jetzt vorschreiben, welche Heizdecke du kaufen sollst, wie lange du irgendwie das TikTok-Video guckst? Ich glaube, es passiert sogar eher andersrum. Die Plattformen, die es nicht schaffen, die Konsumzeit, die auf der Plattform stattfindet, ausreichend zu monetarisieren, kriegen ein Problem. Und du hast ja gerade Netflix genannt. Und Netflix hat jetzt angefangen auch mit normalen Werbeschaltungen. Ja, also dort eine Werbung eingebucht. Aber ich gehe davon aus, dass sie auch überlegen müssen, dass dieses Retail-Media-Geschäft so groß wird, warum versuchen sie ihre Sendung nicht entsprechend zu verdecken, dass man in dem Netflix-Konsum dann auch nebenbei noch Sachen kauft. Genauso wie es natürlich bei Temu und Co. auch der Fall ist. In der Regel haben sich diese sozialen Netzwerke und Konsumplattformen wie Instagram, Pinterest, Facebook sehr schwer getan, dieses Thema Kommerz in die Plattform zu holen. Also es gab ja auch mal Facebook-Shop und Instagram hat ja auch eine große Shop-Initiative und bei Pinterest hat man auch versucht, die Leute zum Kaufen zu bewegen, in der Regel mit sehr, sehr statischem Content. Hier klick auf Shop und kaufe das. Das passiert erst jetzt, also in diesen Kurzvideos, aus denen wir nicht rauskommen, weil sie so viele Endorphine antriggern. Also noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video.
Aber das ist ja dann eher der Punkt, ne? Dieser Suchtfaktor und genau, der möglichen Schaden anrichtet, unabhängig vom Shoppen.
Der ist aber auch unabhängig fairerweise von TikTok zu betrachten. Mhm. Da müsste man sich auch überlegen, wie holt man die Leute aus der Candy Crush Welt zurück, die dann in der U-Bahn ihre letzte Station verpassen, bevor sie zur Arbeit rausgehen. Also es ist natürlich so ökonomisch und ökologischer Wahnsinn tatsächlich, aber die Konsumzeit auf dem Mobildevice steigt. Also der ein oder andere wird vielleicht die Netflix-Serie Black Mirror geguckt haben. Eine sehr dystopische Serie, die mir selber schon Angst gemacht hat. Aber wenn man da mal 2-3 Folgen gesehen hat und sich jetzt so umschaut, dann hat man das Gefühl, das passiert wirklich. Aber es gibt kaum Werkzeuge und auch kaum Bewegung in diesem Bereich, dass da was reguliert wird. Die Bewegung wird ja ausgelöst durch den Anstoß aus der Wirtschaft. Es müssten sich ja so viele Unternehmen beschweren und sagen, hey, das geht nicht, das zerstört unsere Basis. Und hier ist auch der Beweis dafür, dass das passiert, bis überhaupt dieser Mechanismus sich in Bewegung setzt. Da sollte man tatsächlich lieber die Gesetze, die wir schon haben, viel schärfer umsetzen. Und da sieht es tatsächlich aus, als wären wir gerade der Don Quixote vor der chinesischen Windmühle, die halt sozusagen Wind in Form von Paketen zu uns schmeißt. Und wir versuchen dann mit der Lanze das ein oder andere zu stoppen. Das funktioniert gerade nicht. Und da habe ich aber noch kein Land gesehen in Europa, auch fairerweise weltweit nicht, die das in den Griff bekommen. Indien ist ein Land, das schafft es, indem es Plattformen sehr, sehr hart sozusagen ausgrenzt. Aber sogar autokratische Länder wie Dubai oder Saudi werden tatsächlich überrannt von diesen Plattformen. Die werden sozusagen dieser Welle, diesem Wind von der Windmühle, den kriegen sie nicht reguliert.
Eine Branche gibt es, glaube ich, wo man das macht. Hat man auch schon hier im Podcast Glücksspielbranche. Ich weiß, dass in den Regionen, in den Kommunen, da gibt es auch Webseiten, wo man immer gucken kann, in meiner Stadt, wie viele Glücksspielautomaten gibt es, was nehmen die ein, was geben die aus. Weil sie halt wissen, umso mehr wir von den Dingern bauen oder hinstellen bei mir in der Stadt, umso weniger Geld haben die Bürger für den Konsum. Das ist ja ein ähnliches Problem. Also die Glücksspielhallen würden ja immer mehr Geld den Leuten abziehen, die sie nicht mehr für Konsum übrig haben. Ne? Und hier ist ja ein ähnlicher Fakt. Umso mehr Zeit ich ihnen zulasse, in TikTok und Co. Geld zu verbrennen für irgendwelchen Unsinn manchmal teilweise, anstatt das vernünftig auszugeben.
Das ist der Hintergrund, warum China tatsächlich das In-Game-Spiel verboten hat. Genau, also man kann innerhalb von Games nicht mehr so viel Geld ausgeben, weil wenn ich jetzt noch irgendwie den 100. Avatar bei Valorant kaufe, dann führt das nicht dazu, dass sich irgendeine Maschine bewegt, irgendein Lieferfahrzeug fährt, irgendein Paket gepackt wird. Deswegen ist quasi der Valorant-Skin, das soll lieber die billige Akkulampe sein aus der chinesischen Fabrik. Da wird zumindest was produziert und jemand bewegt sich. Und es gibt ja auch einen sozialen Austausch. Also so wie Douyin funktioniert in China oder auch ein Pinduoduo. Und wenn man sich das anschaut, wie nutzen das vor allem alte Menschen? Das ist halt deren Weg auch, sozusagen sozial zu partizipieren, weil sie können jeden Tag was einkaufen, sie tauschen dann Produkte sozusagen in ihrer Community. Tatsächlich jeden Tag kommt ein Lieferwagen vorbei. Das Paketvolumen in China ist, glaube ich, mittlerweile Faktor 20 größer als das europäische Paketvolumen. Also wir reden über ganz andere Dimensionen tatsächlich. Und da ist es, glaube ich, jetzt gar nicht so smart, über Regulierung an einzelnen Plattformen nachzudenken, sondern müssen schon überlegen, so wo soll die Reise denn generell hingehen? Und dann kommt man in eine sehr schwierige Diskussion, bei der man dann Dritten erklären muss, hey Frauke, ich möchte nicht, dass du mehr als eine Stunde am Tag Candy Crush spielst, und dann wirst du mir schön den Vogel zeigen und sagen,
nee, das schaffe ich.
Genau.
Das schaffe ich, andere Dinge vielleicht.
Ich spiele, was ich will.
So, kurze letzte Frage vielleicht noch, wenn du so auf die Zukunft dann von About You, Zalando und so den großen deutschen Online-Shops schaust, wie würdest du die dann vielleicht in 1-2 Sätzen beschreiben? Müssen die sich jetzt Sorgen machen?
Also Sorgen machen muss man sich immer. Also die Veränderung passiert nur schneller, als sie bisher passiert ist. Und ich glaube, Zalando und About You sind besser aufgestellt als viele stationäre Händler weiterhin. Aber auch die müssen sich jetzt überlegen, wie sie ihre Supply Chain umdrehen können. Weil dieses Modell, das ich direkt aus der Fabrik bestelle, dann 40% günstiger ist und nicht nur noch 2 Wochen warten muss, das scheint ein überlegenes Modell zu sein. Das scheint ein Modell zu sein, bei dem es weniger Waste gibt, weil ich weniger Produkte vorproduzieren muss, die dann auf Halde liegen. Das ist teuer, oder geschreddert werden muss, ist auch sehr teuer. Und das umzudrehen ist überhaupt nicht einfach, weil das sind ja Unternehmen, die gesagt haben, ich kuratiere mein Sortiment, ich suche die besten Marken, die besten Produkte für meine Kunden aus. So funktionieren auch alle anderen Retailer, wie zum Beispiel Zara und H&M. Und dass sich das jetzt so schnell dreht und das Schema auch so schnell dreht, das ist ja nichts, was ich im System einfach mal anklicken kann. kann. Da muss ich ja wirklich radikal rangehen und vielleicht überlegen, ob ich einen sozusagen einen kleinen Piloten starte außerhalb der großen sozusagen Zalando oder der großen About You Brand, um das mal auszuprobieren, weil das so radikal auch den Strukturen dieser Unternehmen eigentlich widerspricht. Qualitätsmanagement, Sortimentsmanagement, Preismanagement, Markenmanagement. Das ist nicht trivial. Also ich glaube, dieser Schritt von Peek & Cloppenburg zu Zalando war ein kleinerer Schritt als der Schritt von Zalando zu Shein. Und ob das jetzt nachhaltig ist und gut für uns, steht auf einem ganz anderen Blatt. Der Reise geht momentan sehr stark dahin und das hat der chinesische Markt nachgewiesen, weil auch dort die alten Unternehmen, die Alibabas und JD.com, riesige Probleme haben, in die neue Welt zu kommen.
Also eine Menge los. Danke dir, Alex.
Danke, Alex.
Danke für die Einladung.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.